Georg Lukács. Die Zerstörung der Vernunft, erstes Kapitel. Über einige Eigentümlichkeiten der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands. Allgemein gesprochen besteht das Schicksal, die Tragödie des deutschen Volkes darin, dass es in der modernen bürgerlichen Entwicklung zu spät gekommen ist. Dies ist aber noch allzu allgemein ausgedrückt und bedarf der historischen Konkretisierung. Denn die historischen Prozesse sind außerordentlich kompliziert und widerspruchsvoll und man kann weder vom zu früh noch vom zu spät kommen an und für sich sagen, dass es vorteilhafter als das andere sei. Mann oder auch Frau, das ergänze ich jetzt mal einfach, man werfe nur einen Blick auf die bürgerlich-demokratischen Revolutionen. Einerseits haben das englische und das französische Volk einen großen Vorsprung vor dem Deutschen dadurch gewonnen, dass sie ihre bürgerlich-demokratischen Revolutionen schon im 17. bzw. am Ende des 18. Jahrhunderts ausgefochten haben. Andererseits aber hat das russische Volk gerade infolge seiner verspäteten kapitalistischen Entwicklung seine bürgerlich-demokratische Revolution in die proletarische überleiten können und hat sich dadurch Leiden und Konflikte erspart, die noch heute für das deutsche Volk bestehen. Man muss also überall das konkrete Wechselspiel der gesellschaftlich-geschichtlichen Tendenzen in Betracht ziehen. Mit diesen Vorbehalten wird man aber finden, dass für die bisherige, neuzeitliche Geschichte Deutschlands hier in der verspäteten Entwicklung des Kapitalismus mit allen ihren sozialen, politischen und ideologischen Folgen das entscheidende Motiv vorliegt. Die großen europäischen Völker haben sich am Anfang der Neuzeit zu Nationen konstituiert. Sie haben ein einheitliches nationales Territorium herausgebildet, anstelle der feudalen Zerstückeltheit. Es entstand bei ihnen eine das ganze Volk durchdringende und vereinigende nationale Wirtschaft, eine bei aller Klassentrennung einheitliche nationale Kultur. In der Entwicklung der bürgerlichen Klasse, in ihrem Kampf mit dem Feudalismus, ist überall vorübergehend die absolute Monarchie als durchführendes Organ dieser Einigung entstanden. Deutschland nun hat gerade in dieser Übergangszeit einen anderen, einen entgegengesetzten Weg eingeschlagen. Das bedeutet keineswegs, dass es sich allen Entwicklungsnotwendigkeiten des allgemeinen europäisch-kapitalistischen Weges hätte entziehen können, dass es ein völlig einzigartiges Wachstum zur Nation erlebt hätte, wie dies die reaktionären Historiker und in ihrem Gefolge die faschistischen behaupteten. Deutschland hat, wie der junge Marx prägnant sagt, die Leiden dieser Entwicklung geteilt, ohne ihre Genüsse, ohne ihre partielle Befriedigung zu teilen. Zitat Ende. Und er fügt dieser Feststellung die prophetische Perspektive hinzu: Deutschland wird sich daher eines Morgens auf dem Niveau des europäischen Verfalls befinden, bevor es jemals auf dem Niveau der europäischen Emanzipation gestanden hat. Allerdings sind am Ende des Mittelalters, am Anfang der Neuzeit, Bergbau, Industrie und Verkehr in Deutschland stark herangewachsen, aber doch langsamer als in England, Frankreich oder Holland. Engels weist darauf hin, dass ein wesentliches ungünstiges Moment der damaligen deutschen Entwicklung darin bestand, dass die verschiedenen Territorien weniger stark durch einheitliche ökonomische Interessen verbunden waren als die Teile der großen westlichen Kulturländer. Die Handelsinteressen, zum Beispiel der Hansa in Nord- und Ostsee, standen in so gut wie gar keinen Beziehungen zu den Interessen der süd- und mitteldeutschen Handelsstädte. Unter solchen Umständen musste sich die Verlagerung der Handelswege, die infolge der Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach Indien einsetzte und den Transit durch Deutschland vernichtete, besonders katastrophal auswirken. Gerade um die Zeit, als Westeuropa, obwohl auch die dortigen Klassenkämpfe unter religiösen Losungen ausgefochten wurden, resolut den Weg zum Kapitalismus, zur ökonomischen Fundamentierung und zur ideologischen Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft einschlägt, bleibt in Deutschland alles Miserable an den Formen des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit aufbewahrt. Ja, ja, diese Miserabilität, das Sumpfartige der hier entstehenden Reaktion, steigert sich noch durch die Elemente, die in Deutschland aus dem sozialen Inhalt dieses Übergangs rezipiert werden. Durch die Verwandlung der größeren Feudalherrschaften in einen Absolutismus. In Duodez-Format, ohne dessen progressive Seite, die Geburtshilfe bei Erstarkung des Bürgertums, dies war in Klammern gesetzt. Also Verwandlung der größeren Feudalherrschaften in einen Absolutismus durch die gesteigerten Formen der Bauernausbeutung, die zwar auch in Deutschland ein Vagabundentum, eine breite Schicht von sozial entwurzelten Existenzen schaffen, wie in der ursprünglichen Akkumulation des Westens, aus der sich jedoch, da keine Manufaktur vorhanden ist, unmöglich vorproletarische Plebejer herausbilden können. Die Entwurzelten bleiben Lumpenproletarier, Menschenmaterial für Söldner und Banditentum. Alle diese Motive haben zur Folge, dass die großen Klassenkämpfe vom Anfang des 16. Jahrhunderts in Deutschland einen ganz anderen Charakter und vor allem ganz andere Folgen haben als im Westen. Ideologisch bedeutet dies so viel, dass die humanistische Bewegung in Deutschland viel weniger zur Entstehung eines nationalen Bewusstseins beiträgt als dort. Auch für die Entwicklung der einheitlichen nationalen Schriftsprache ist ihr Einfluss viel geringer. Überhaupt ist es für Deutschlands damalige Lage bezeichnend, dass die religiös-ideologische Strömung des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit gerade hier das stärkste Übergewicht über den weltlichen Humanismus gewinnt, und zwar, und dies ist außerordentlich wichtig, in ihrer sozial rückständigsten Form. Denn es ist nicht nur für Marxisten, sondern seit Max Weber und Troeltsch auch für die bürgerliche Soziologie fast ein Gemeinplatz, dass die Entstehung der Reformationsbewegung mit der des Kapitalismus aufs Engste verknüpft ist. Ihre westliche calvinistische Form wurde jedoch zum Banner der ersten großen bürgerlichen Revolutionen in Holland und England, zur herrschenden Ideologie der ersten Periode des kapitalistischen Aufschwungs, während das in Deutschland ausschlaggebend gewordene Luthertum die Unterwerfung unter den Kleinstaatsabsolutismus religiös verklärte und einen geistigen Hintergrund, eine moralische Unterlage für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rückständigkeit Deutschlands abgab. Diese ideologische Entwicklung ist natürlich nur der geistige Widerschein jener Klassenkämpfe, die Existenz- und Wachstumsrichtung Deutschlands für Jahrhunderte entschieden haben. Wir meinen jene, die ihren Kulminationspunkt im Bauernkrieg von 1525 erreichten. Die Bedeutung, die diese Revolution und insbesondere deren Niederlage für das Schicksal Deutschlands erhielten, beleuchtet von einer anderen Seite jenen allgemeinen ökonomischen Tatbestand, von dem eben die Rede gewesen ist. Alle großen Bauernaufstände des ausgehenden Mittelalters sind doppelseitige Bewegungen. Einerseits Abwehrkämpfe, Rückzugsgefechte der noch feudalhörigen Bauernschaft, die ihre durch die Entfesselung der kapitalistischen Produktionskräfte ökonomisch unwiederbringlich verlorenen Positionen der goldenen Zeit des Überganges wiedererlangen wollten. Andererseits mehr oder weniger unreife Vorhutgefechte der kommenden bürgerlich-demokratischen Revolutionen. Die bereits geschilderte besondere Lage Deutschlands bringt es sowohl mit sich, dass beide Seiten der Bauernrevolten im Deutschen Bauernkrieg prägnanter hervorstechen als sonst. Man denke, um die progressive Komponente hervorzuheben, an das Programm Wendel-Hitlers zur Reichsreform oder an die plebejische Bewegung unter der Führung Thomas Münzers, Klammer zu, wie das die Niederlage nicht gutzumachende katastrophale Folgen hat. Wozu das Kaisertum unfähig war, das wollte die Bauernrevolution fertigbringen. Die Vereinigung Deutschlands, Die Liquidation der sich stets verstärkenden feudal-absolutistischen zentrifugalen Tendenzen. Die Niederlage der Bauern musste gerade diese Kräfte verstärken. An die Stelle der rein feudalen Zerstückeltheit trat ein modernisierter Feudalismus. Die kleinen Fürsten als Sieger und Nutznießer der Klassenkämpfe stabilisierten die Zerrissenheit Deutschlands. So wird Deutschland infolge der Niederlage der ersten großen Revolutionswelle, also Reformation und Bauernkrieg, der ersten großen Revolutionswelle wie, aus anderen Gründen, Italien, zu einem machtlosen Komplex kleiner, formell selbstständiger Staaten und als solcher zum Objekt der Politik der damals entstehenden kapitalistischen Welt, der großen absoluten Monarchien. Die mächtigen nationalen Staaten, Spanien, Frankreich, England, die habsburgische Hausmacht in Österreich, vorübergehend auftauchende Großmächte wie Schweden, seit dem 18. Jahrhundert auch das zaristische Russland, entscheiden über das Schicksal des deutschen Volkes. Und da Deutschland als Objekt der Politik dieser Länder für sie zugleich ein nützliches Ausbeutungsobjekt ist, sorgen sie dafür, dass die nationale Zerstückeltheit weiter aufrechterhalten bleibt. Indem Deutschland zum Schlachtfeld und zum Opfer der widerstreitenden Großmachtinteressen Europas wird, geht es nicht nur politisch, sondern auch ökonomisch und kulturell zugrunde. Dieser allgemeine Verfall zeigt sich nicht nur in der allgemeinen Verarmung und Verwüstung des Landes, in der rückläufigen Entwicklung sowohl der landwirtschaftlichen wie der industriellen Produktion, in der Rückentwicklung der einst blühenden Städte und so weiter, sondern auch in der kulturellen Physiognomie des ganzen deutschen Volkes. Es hat an dem großen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung des 16. und 17. Jahrhunderts nicht teilgenommen. Seine Massen, die der entstehenden bürgerlichen Intelligenz einbegriffen, bleiben weit hinter der Entwicklung der großen Kulturländer zurück. Das hat vor allem materielle Gründe. Diese bestimmen aber auch gewisse ideologische Eigentümlichkeiten dieser deutschen Entwicklung. Erstens die unerhörte Kleinlichkeit, Enge, Horizontlosigkeit des Lebens in den kleinen deutschen Fürstentümern im Gegensatz zu dem in England oder Frankreich. Zweitens, damit nahe verbunden, die viel größere, handgreiflichere Abhängigkeit der Untertanen vom Monarchen und von seinem bürokratischen Apparat, den viel eingeengteren objektiven Spielraum zu einem ideologisch oppositionellen oder nur kritischen Verhalten als in den westlichen Ländern. Dazu kommt noch, dass das Luthertum und später der Pietismus und so weiter diesen Spielraum auch subjektiv einengt, die äußere Unterworfenheit in innere Unterwürfigkeit verwandelt und so jene Untertanenpsychologie züchtet, die Friedrich Engels als bedientenhaft bezeichnet hat. Natürlich ist hier eine Wechselwirkung vorhanden, aber eine solche, die objektiv wie subjektiv diesen Spielraum stets kleiner macht. Dementsprechend können sich die Deutschen auch an bürgerlich-revolutionären Bewegungen nicht beteiligen, die die für ein einheitliches Deutschland noch nicht erreichte Regierungsform der absoluten Monarchie im Interesse einer höheren, der fortgeschrittenen Entwicklung des Kapitalismus besser entsprechenden Staatsform ersetzen wollten. Die kleinen Staaten, deren Existenz die rivalisierenden Großmächte künstlich konservierten, können nur als Söldner dieser Großmächte existieren, können sich, um äußerlich ihren großen Vorbildern zu ähneln, nur von der rücksichtslosesten und rückschrittlichsten Aussaugung des arbeitenden Volkes erhalten. Naturgemäß entsteht in einem solchen Land keine reiche, unabhängige und mächtige Bourgeoisie, keine ihrer Entwicklung entsprechende fortschrittliche revolutionäre Intelligenz. Bürgertum und Kleinbürgertum sind von den Höfen ökonomisch viel abhängiger als sonst in Westeuropa. Und es bildet sich darum bei ihnen ein Servilismus, eine Kleinlichkeit, Niedrigkeit und Miserabilität aus, wie man es sonst im damaligen Europa kaum finden kann. Und bei der Stagnation der ökonomischen Entwicklung bilden sich in Deutschland nicht oder nur kaum jene plebejischen Schichten, die außerhalb der feudalen Ständehierarchie stehen und in den Revolutionen der beginnenden Neuzeit die wichtigste vorwärtstreibende Kraft bilden. Noch im Bauernkrieg spielten sie unter Müntzer eine ausschlaggebende Rolle. In dieser Zeit bilden sie, soweit vorhanden, eine servile, käufliche, ins Lumpenproletarische herabsinkende Gesellschaftsschicht. Die bürgerliche Revolution Deutschlands am Anfang des 16. Jahrhunderts hat allerdings die ideologische Grundlage für die nationale Kultur in der einheitlichen modernen Schriftsprache geschaffen. Aber auch diese bildet sich zurück, versteift und barbarisiert sich in der Periode dieser tiefsten nationalen Erniedrigung.